Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext ist für viele Ausleger, bei denen ich nachgelesen habe, etwas, woran sie sogar Anstoß nehmen können. Und manche Prediger sagen über diesen Text, dass er eigentlich ein Witz ist, weil Jesus als erstes Wunder, jedenfalls nach Johannes, Wasser in Wein verwandelt hätte. Hätte Jesus nicht das erste Wunder etwas anderes oder als erstes Wunder etwas anderes machen sollen? Beispielsweise eine spektakuläre Heilung? Hätte er nicht irgendetwas wirklich Wichtiges machen sollen und nicht einfach Wasser in Wein verwandeln? Manche sprechen davon, Jesus hätte erst geübt und hätte so eine Art Lausbubenstreich gemacht. Denn wie kann man Wasser in Wein verwandeln? Wein, der dann sogar noch Leute betrunken machen kann. Es wurde auch darüber diskutiert, ob überhaupt richtiger Wein entstanden sein könnte, ob Jesus das verantworten kann und so weiter und so fort. Was soll dieser Text uns sagen? Ich denke, wenn wir uns diesen Text vor Augen halten, müssen wir vielleicht ganz kurz etwas über die Hochzeiten damals hören. Hochzeitsfeiern damals waren nicht Feiern, die nur einen Tag lang dauerten. Die gingen manchmal eine ganze Reihe von Tagen, manchmal sogar eine ganze Woche. Also so kann man vielleicht verstehen, dass der Weinvorrat zu Ende gehen konnte. Also es war nicht so wie bei uns heute, dass man sich abends vielleicht mit der Gesellschaft dann um 7 trifft zum Essen und dann irgendwann nach Mitternacht auseinandergeht, sondern das ging tagelang. Und von daher ist es verständlich, dass es auch ganz schlecht zu kalkulieren war. Allerdings war die Anzahl der Gäste, das sehen wir ja, Jesus war eingeladen, steht in dem Text, die Anzahl der Gäste war wohl überschaubar, aber sicherlich nicht das Bedürfnis, auch Wein zu trinken. Das war vielleicht nicht so überschaubar. Warum, und das ist das Wichtige heute vielleicht für uns als Frage, und da möchte ich versuchen, uns zumindest einige kleine Gedanken zu geben, warum hat Jesus dieses Wunder als erstes getan? Und was zeigt sich für uns ganz persönlich auch darin, dass diese Erzählung dann am Anfang des Johannesevangeliums steht? Einmal wird dadurch deutlich, dass Jesus, und da muss ich jetzt mal auf die Technik zurückgreifen, für Jesus ist auch das Kleine und Geringe wichtig und wertvoll. Bei ihm ist es nicht so, dass es immer um große Dinge gehen muss, sondern für ihn ist auch das Kleine und das, was uns vielleicht gering erscheint, was uns nebensächlich erscheint, ist für ihn auch wichtig und wertvoll. Das können wir einmal sehen. Jesus ist Gott in Menschengestalt. Und wenn wir so mal in die Natur schauen, dann können wir sehen und mal vielleicht eine kleine Mücke, die wir ja gar nicht so gerne mögen, oder irgend so ein kleines Tierchen unter die Lupe nehmen, mit wie viel Sorgfalt das ausgearbeitet ist. Ein Wunderwerk. Und dann sehen wir das große Universum mit seinen Riesensonnen, gegen die unsere Sonne nur ein Funken ist. Und wenn wir uns das so vor Augen halten, sehen wir, Gott hat am Großen und am Kleinen Freude. Für ihn ist das Große und das Kleine nicht unterschieden in der Gewichtigkeit, sondern er nimmt auch das Kleine wichtig. Und was heißt das für uns? Das heißt, auch unser Alltag mit all den vermeintlichen Lappalien, mit all unseren Pleiten und Pannen, mit all dem, was schief gehen kann oder auch was gelingt, auch das ist ihm wichtig. Ich habe mal in einem Hauskreis gesessen, da sagte jemand, das sei doch lächerlich, dass Gott sich mit unseren kleinen Alltagssorgen befasst. Er sei doch ein Gott, der das ganze Universum lenkt, der hat doch gar keine Zeit, sich um uns zu kümmern. Und unser Text, ja? Ja, das doch, dann holen wir mal. Ist ungewöhnlich, dass wir zu zweit predigen, ne? Vielleicht kommt das öfter vor.
Das ist jetzt die Predigt genau für mich heute. Ich habe heute Morgen vor dem Posaunenchor zu Heiko gesagt, meine Katze ist immer noch nicht da. Die ist seit anderthalb Wochen verschwunden und das ist ganz traurig für mich. Und da habe ich zu Heiko gesagt, ich habe heute Morgen ganz verschämt gebetet, Gott, du hast so viel andere schwierige Sachen zu regeln, aber bitte schick mir doch meine Tilly zurück. Ich sage, das mag ich gar nicht tun, es gibt so viele Katastrophen in der Welt, ich mag gar nicht dafür beten. Das ist jetzt die direkte Antwort darauf.
Ganz herzlichen Dank. Und dürfen wir jetzt wissen, dass Gott auch nach der kleinen Katze sucht? Sicherlich. Also er nimmt auch unsere Alltagssorgen ernst und diese Kleinigkeiten des Alltags sind für ihn genauso wichtig wie die großen Fragen der Weltpolitik, denn die großen Fragen der Weltpolitik sind für ihn ohnehin auch nicht so. Das betrifft zwar viele Leute, aber er thront über allem. Und die großen Politiker, von denen steht geschrieben, dass er sie auch dass er über sie lacht, jedenfalls dann, wenn sie über ihn spotten. Der Herr lacht ihrer, so steht's im Psalm 2. Das Große ist bei Gott klein und das Kleine groß. Das sehen wir ja auch zu Weihnachten. Er kommt in Gestalt eines Babys zur Welt und stellt sich in diesem Baby gegen ein ganzes römisches Reich. Und zum Schluss ist er der Sieger. Das Kleine genauso wichtig wie das Große und unsere Kleinigkeiten des Alltags. Was ist so eine Hochzeit, bei der nach ein paar Tagen der Wein ausgeht? Es ist doch eine Lappalie. Das wäre gar nicht näher erwähnt worden, aber für dieses Brautpaar war es eine Katastrophe. Eine riesige Blamage, die ihr ganzes Leben sie begleitet hätte. Man hätte vielleicht mit den Fingern auf sie gezeigt, das sind die, die nicht gut vorgesorgt haben. Für die wäre das eine Katastrophe wie die kleine Katze. Das haben wir alle nicht gemerkt, dass sie nicht da war. Und trotzdem ist es für dich jetzt ganz wichtig. Und insofern war es auch für dieses Brautpaar ganz wichtig, dass diese Panne behoben wurde. Also für ihn ist das Kleine und Geringe wichtig und wertvoll. Und ich denke, deswegen ist es auch gut, wenn wir mit all unseren Anliegen, denn es steht geschrieben, all eure Sorge werft auf ihn, er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7, dass wir das auch ernst nehmen, dass wir damit hingehen und dass wir nicht einfach sagen, das ist etwas, der große Gott befasst sich mit den großen Dingen und unsere Dinge interessieren ihn nicht. Jesus sagt in der Bergpredigt, selbst kein Vogel fällt vom Himmel, ohne dass der himmlische Vater es weiß, ohne dass er es wahrnimmt. Also etwas, was uns ganz deutlich werden sollte, dass wir auch für die Kleinigkeiten des Lebens beten, dass wir zu ihm gehen. Wenn wir mit Jesus zusammengehören, wenn Jesus in unserem Herzen liegt, dann sind wir Kinder Gottes und Kinder können immer kommen. Meine Kinder können mich Tag und Nacht anrufen. Ich komme nachts um 4 oder hole sie irgendwo ab. Wenn der Samuel irgendwo anruft und sagt, ich brauche dich, dann bin ich da. Auch Veronika. Für sie bin ich einfach immer da. Auch für euch natürlich, wenn ihr anruft, wenn Wilma nachts um 4 irgendwo in Oldenburg unterwegs ist. Und dann kann sie mich auch jederzeit anrufen. Entschuldige Wilma, dass ich dich da so geoutet habe. Jedenfalls ist es wichtig und diese Kleinigkeiten, die für uns vielleicht, wo man denkt, ist das überhaupt etwas für Gott? Gott nimmt das ernst und er kümmert sich auch um diese Dinge. Das Brautpaar hat gar nicht gebetet, sie haben überhaupt sich gar nicht an Jesus gewandt, aber sie haben seine Hilfe erfahren. Und deswegen denke ich, wäre es auch gut, auch das, was wir von dem Horst Sievers gehört haben, dass wir das mit in unser Gebet nehmen. Und auch das jetzt, was wir mit der Katze gehört haben, dass wir dich fröhlich nächsten Sonntag hören können, dass sie wieder da ist. Es sind also auch die Alltagskleinigkeiten werden von Gott ernst genommen. Und nicht, weil Gott ein Gott der Kleinigkeiten ist, so ein kleiner Gott unseres Alltags, sondern weil er so groß ist, dass er selbst diese Sachen im Blick haben kann und das andere, das Universum natürlich selbstverständlich auch mit, unbegreiflich. Wenn wir mal sehen würden, das Kleine, wie sorgsam ausgearbeitet, 18 Gramm Wasser, da braucht das Licht einige Millionen Jahre, um daran vorbeizufahren, wenn man das Wasser molekülweise, millimeterweise aneinander reihen würde. Die kleinen Sachen sind genauso riesig und staunenswert wie die großen Sachen. Und er kümmert sich um uns. Und deswegen steht das am Anfang des Evangeliums, dass wir nicht denken, nur die großen und wichtigen Sachen können vor ihn gebracht werden. Dann ein zweites, was unser Text zeigt, das ist, da kommt die Maria. Maria weist ihn darauf hin. Und da können wir sagen, Jesus lässt sich durch niemanden zum Handeln drängen. Es ist dann gesagt worden, ich nehme noch mal Bezug auf Kommentare und Predigten, die ich mal dazu gehört oder gelesen habe, er hätte ein rüpelhaftes Verhalten seiner Mutter an den Tag gelegt. Also da war noch Erziehungsbedarf notwendig. Soll das der Text sagen, dass er seine Mutter so brüsk abweist? Und das ist wirklich etwas brüsk gesagt. Eigentlich genau übersetzt heißt er, was geht dich das an? Was habe ich überhaupt mit dir zu tun? Das ist wirklich schon ein bisschen heftig, ne? Der Mutter gegenüber. Aber ich denke, wichtig für uns ist darin zu sehen, Jesus ist souverän. Er lässt sich nicht zum Handeln drängen. Wir können ihm, und das ist ja das Erste gewesen, wir können ihm all unsere Anliegen sagen, aber er lässt sich nicht unter Druck setzen. Er lässt sich nicht drängen, dass wir sagen, jetzt muss aber was geschehen. Und so kommt seine Mutter. Seine Mutter sagt nicht mal, mach was. Sie sagt nur, es ist kein Wein mehr da. Dadurch zeigt sie, und das ist auch etwas ganz Wichtiges, sie zeigt, sie weiß, er könnte etwas tun. Sonst wäre das ja unsinnig. Sonst hätte sie gesagt, wollen wir ein paar Flaschen von zu Hause holen. Aber sie glaubt, dass er was tun kann und sagt dann, als sie abgewiesen wird, und das ist auch etwas ganz Wichtiges in diesem Text, als sie abgewiesen wird, ist sie nicht beleidigt, sondern sie sagt den Dienern einfach, wenn er euch jetzt irgendetwas sagt, dann macht das. Egal, ob, ich sage das mal mit eigenen Worten, egal, ob euch das sinnvoll erscheint oder nicht, egal, ob ihr das logisch findet oder nicht, wenn er euch etwas sagt, dann macht das. Das heißt, sie zieht sich nicht beleidigt zurück, fängt nicht an, mit Jesus zu diskutieren, ob das jetzt rüpelhaft war oder nicht, sondern sie akzeptiert die Antwort, die er ihr gibt. Jesus lässt sich nicht zum Handeln drängen, er lässt sich von niemandem vorschreiben, was er zu tun hat. Aber wir dürfen, um den ersten Teil der Predigt zu sehen, wir dürfen mit unseren Anliegen und sind sogar aufgerufen, mit unseren Anliegen zu ihm zu kommen und ihm die Anliegen auszubreiten. Wie er darauf reagiert und wann er darauf reagiert, das ist seine eigene Sache. Wir dürfen ihm das hinlegen, wie wir einen Antrag zum Amt geben. Und dann wissen wir, der wird bearbeitet. Aber wann und wie? Claudia sagt manchmal, Jesus kommt nie zu spät. Spätestens kommt er rechtzeitig. Und das ist sicherlich, also wir dürfen wissen, er wird handeln und trotzdem lässt er sich nicht drängen. Und ich denke, ich kenne das von mir auch. Wir sind ungeduldig. Wir meinen, jetzt muss es geschehen. Jetzt. Und manche Dinge müssen reifen, bevor etwas daraus werden kann. Wenn wir die Maria aber sehen als jemand, der zu Jesus geht und versucht, Einfluss auf ihn auszuüben, dann sieht es fast so aus, als hätte Jesus schon in die Kirchengeschichte vorausgeschaut. In der Kirchengeschichte hat es sich nämlich in den ersten Jahrhunderten so etabliert, dass man dachte, heilige, besondere Personen, die schon verstorben sind, könnten bei Jesus Einfluss ausüben. So Lobby, das wäre so ein Lobbybüro. Verschiedene Florian sagen, also nicht gegen dich, oder nicht in Bezug auf dich, aber der Heilige sagt Florian. verschont unser Haus, zünd andere an. Also der Schutzpatron der Feuerwehr oder so, der Heil, also das ist so ein Spottspruch darüber, der wurde beispielsweise gegen Brand eingesetzt. Wenn man Sorge hatte, dass das Haus, damals gab es keine Brandversicherung, wenn man Sorge hatte, dann hat man zum heiligen Florian gebetet. Luther hat sich an die Anna gewandt. Anna war zuständig für Bergwerksarbeiten. Und Luther gehörte ja zu einer Familie, der Vater hat den Bergwerksbetrieb. Und so hat man gemeint, und das war so die Auffassung, Jesus, und da kommt wieder das Erste zu tragen, Jesus hat so viel zu tun, der braucht Delegierte, der braucht Leute, die ihn erinnern. Und er braucht Leute, die Einfluss haben. Und da auch wieder dieses Denken, was wir zu Anfang hatten, ich bin doch zu einfach. Ich bin zu bedeutungslos. Ich habe bei ihm nichts zu melden. Aber wenn ich meinen Heiligen anrufe, der extra sein Büro für mich im Himmel hat, der wird sich an ihn wenden und wird etwas tun. Und der Gipfel des Ganzen ist die Marienverehrung. Dass man sagt, die Mutter Gottes, die kann die, also er wird doch auf seine Mutter hören. Wer hört denn nicht auf seine Mutter? Ne? Und insofern, dass man meint, indem man Maria anbetet und sich an sie wendet, hätte man eine Lobbyistin im Himmel, die bei Jesus so gut wie alles durchzusetzen vermag. Und gegen solch eine Auffassung spricht schon unser Text. Ich meine, man geht dann davon auf, dass Maria auferstanden ist, dass sie in den Himmel gefahren ist. Das wird ja alles dann auch in der katholischen Kirche gefeiert. Maria Himmelfahrt und so, das ist alles etwas, was so nicht geschehen ist. Und insofern, wer zu Maria betet, betet sowieso zu einer Toten und wir sollen nicht mit Toten versuchen zu kommunizieren. Aber wichtig, wir sehen hier an dieser Stelle, auch die Mutter Jesu hat auf ihn keinen Einfluss. Er lässt sich von niemandem reinreden. Der allmächtige Gott ist und bleibt souverän. Er nimmt unsere Alltagsangelegenheiten wichtig. Wir sollen sie sogar, da werden wir aufgefordert, wir sollen ihn mit allen Dingen bedrängen und sollen kommen. Aber auf der anderen Seite sollen wir geduldig sein und auf sein Handeln warten. Und dann kommen wir zum Letzten. Jesus will, dass wir miteinander, und das zeigt sich dann in unserem Text auch, das werde ich gleich so ein wenig ausführen, Jesus will, dass wir miteinander Freude statt Frust erleben. Auch etwas ganz Wichtiges. Wie komme ich auf diesen Gedanken von unserem Text? Es ist nicht einfach ohne Bedeutung, dass Jesus zur Vermehrung oder zur Verwandlung des Wassers in Wein nicht einfach die Weinkrüge nimmt, die ja leer waren. Man könnte nicht sagen, da gab es keine Gefäße, da musste er die Krüge nehmen, die zur jüdischen Waschung bestimmt waren. Also zu den Waschungsriten, die die Juden hatten, dass man sich immer wieder reinigen musste zu Gebeten und zu Ähnlichem. Es ist nicht einfach so, dass er die genommen hat, weil keine anderen Gefäße zur Verfügung waren. Wenn wir uns vorstellen, der Wein war ausgegangen, dann waren die Gefäße, in denen der Wein gewesen war, noch da. Also er hätte die eigentlich benutzen sollen. Und Jesus nimmt die Gesetzeskrüge. Die Krüge, jedes zu 100, 120 Liter, die Krüge, die eigentlich für die rituellen Waschungen bestimmt waren. Und das ist eine ganz wichtige Aussage in unserem Text. Jesus, und das ist ja auch in unserem Wort, in unserem Wochenspruch gegeben, das Gesetz ist durch Mose gegeben, Gnade und Wahrheit sind durch Christus geworden. Jesus löst das Gesetz ab. Die Forderungen des Gesetzes sind nicht mehr gültig, wenn wir zu Christus gehören. Die Waschungen sind nicht mehr nötig, weil er uns rein macht. Er wäscht uns rein. Und von daher hat in der Gemeinde Jesu kein Anspruch, etwas zu suchen, dass man Forderungen stellt und dass man sagt, du musst die oder die Forderung erfüllen. Auch da soll es in der Gemeinde Jesu keinen Druck geben, genauso wenig wie man sich, wie er sich von uns unter Druck setzen lässt, so sollen Gebote Satzungen oder etwas Druck auf uns ausüben. Jesus möchte, dass unser Leben erfüllt ist mit Freude. Wie kann man darauf kommen von unserem Text? Wenn wir im Psalm 104, Vers 15 nachschauen, dann steht dort, dass Gott dem Menschen den Wein gibt, um sein Herz zu erfreuen. Der Wein steht also so als ein Symbol für Freude. Das muss man natürlich sagen, wie alles, was wir Menschen in die Hände bekommen, alles kann missbraucht werden. Und Menschen missbrauchen auch alles. Und deswegen Wein und Alkoholismus steht vielleicht auch für manche ziemlich eng zusammen. Und trotzdem ist der Wein dem Menschen gegeben, nach dem Wort aus Psalm 104, Vers 15, dass er sein Herz erfreue. Und insofern können wir sagen, was möchte Jesus also machen? Er möchte an die Stelle der Satzungen, der Forderungen, die niemand erfüllen kann, das ist deutlich von Paulus gesagt worden, die einen frustrieren. Und sie sollen uns frustrieren, diese Gebote und Satzungen, um uns zu zeigen, wir brauchen die Gnade. Durchs Gesetz, so schreibt Paulus, wird niemand gerecht. Das heißt, das Gesetz kann uns nur mutlos machen. Wenn wir die Forderungen ernst nehmen, können wir nur kapitulieren. Der Frust, das ist die Folge des Gesetzes. Und Jesus möchte den Frust durch die Freude ersetzen. Und die Freude ist etwas, was wesentlich zum christlichen Leben gehört. Nicht die Freude daran, dass alles äußerlich so schön ist, dass die Katze wieder da ist, ist dann auch eine wichtige, schöne Sache. Aber die Freude, die er schenkt, soll viel tiefer gehen. Paulus schreibt im Brief an die Philipper, freut euch immer, überall. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und wo schreibt Paulus das? Im Gefängnis. Im Gefängnis, wo er nicht sicher ist, ob er zum Tode verurteilt wird oder ob er noch wieder rauskommt. Im Gefängnis, wo die Umstände sicherlich negativ sind. Und trotzdem schreibt er immer wieder im Philipperbrief, ich bin voller Freude. Woher hat er diese Freude? Er hat diese Freude aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Die macht ihn unabhängig von den äußeren Dingen, die oft niederdrückend sind. Er möchte aber, er will, dass unser Leben nicht im Frust besteht. Und manchmal, gerade wenn man, ich will mal nicht auf unsere Zeit sehen, aber in früheren Zeiten, dann sah man, dass der Glaube eigentlich eher traurig zu machen schien. Da kommen dann oder sitzen Leute zusammen mit Bitterleichenminen oder Leichenbitterminen. Leichenbitter waren die Leute, die rumgingen, um zu einer Beerdigung einzuladen früher. Die haben also zur Leiche gebeten. Und insofern, die mussten dann schon ernst und auch traurig aussehen, ob sie es waren oder nicht. Aber das gehörte eigentlich dazu. Und eine Leichenbittermine, das heißt, ein Gesichtsausdruck, der eigentlich keine Freude ausstrahlt. Jesus möchte, dass wir Freude haben. Freude, die unabhängig auch von äußeren Umständen ist. Und das heißt natürlich, und das ist wieder doch ein Aufruf an uns alle, ich kenne ein altes Lied, das wir früher als Jugendliche öfter gesungen haben, vor 40 Jahren, 45 Jahren, kommt mit Freuden in Gottes Reich hinein, kommt, lasst uns einander Freudenmeister sein. Wir sollen einander Freude machen. Wir sollen sehen, dass jeder Einzelne auch mit hineingenommen ist in die Freude und sollen das unsere tun, dass Frust nicht zu suchen hat. Aber das Wichtige, die Forderungen sind von Jesus abgelöst. Die Forderungen des Gesetzes sind weggetan. Und deswegen sollen auch wir nicht Forderungen an uns stellen. Wir sollen einander helfen, füreinander da sein. Und wenn wir sehen, dass, und das gibt's ja immer wieder, dass auch Einzelne vielleicht es schwer haben, unfähig sind, sich zu freuen, vielleicht auch Probleme haben, dann sollen wir versuchen, so sagt Paulus dann, mit einem sanftmütigen Geist wieder zurechtzuhelfen. Das gibt es immer wieder auch, dass Frust da ist und das darf auch nicht übersehen werden. Aber wichtig ist, das Ergebnis Und das, was Jesus von uns möchte, ist, dass wir Freude haben. Glaube soll Spaß machen. Sogar so viel Spaß, dass vielleicht nachher 3 Leute morgens um 6 Uhr Donnerstag zum Beten kommen, weil sie sagen, das ist so was Tolles, da muss ich dabei sein. Das war jetzt nur nebenbei. Ne? Man kann auch den Glauben im Alltag lieben, aber zumindest so einen kleinen Werbeblock. Jedenfalls, was zeigt also unser Text? Gott nimmt unsere Alltagskleinigkeiten ernst und wichtig. Und eine kleine Hochzeit in einem Dorf in Galiläa ist ihm so wichtig, uns zum Vorbild natürlich, dass er dort sein erstes Wunder geschehen lässt. Das zweite, er lässt sich trotzdem von niemandem drängen. Und keiner von den Heiligen hat Einfluss auf ihn. Wir dürfen wissen, jeder von uns hat genauso viel Einfluss auf Jesus wie irgendein ganz berühmter Prediger, ich kenne jetzt keinen, und der Papst oder ja, vielleicht sogar mehr haben wir noch. Aber jedenfalls, wir haben alle Einfluss auf ihn, nicht weniger als jeder andere, weil er uns wichtig und ernst nimmt. Und das Dritte, das wir hatten, Jesus möchte, dass unser Leben von Freude erfüllt ist. Und wo das nicht der Fall ist, da möchte er uns zurecht helfen. Und da sollen auch wir in Gebet und in der Tat darum bemüht sein, anderen wieder aufzuhelfen, dass sie auch diese Freude finden können. Amen. Wir erheben uns zum